Herzlich willkommen bei den 20 Märchenminuten. Es ist endlich wieder Sonntag, 12 Uhr. Ihr hört fleißig zu, das freut mich sehr. Dieses Mal gibt es eine etwas unheimliche Geschichte. Wer zart beseitet ist, wer vielleicht leicht Angst bekommt, der sollte nicht unbedingt zuhören. Das einfach diese Folge skippen. Ich finde sie jedenfalls ganz schön gruselig. Aber für diejenigen, die es gerne ein bisschen unheimlich mögen, ist genau das Richtige für euch. Viel Spaß dabei. Und die Geschichte heißt Der schwarze Kater und ist von Edgar Allan Poe. Viel Spaß. Für die höchst wilde und dabei so unheimliche Geschichte, die ich hier schreiben werde, erwarte und beanspruche ich keinen Glauben. Es wäre freilich toll von mir, da Glauben zu erwarten, wo schon meine Sinne der eigenen Wahrnehmung misstrauen. Nun, toll bin ich nicht und sehr wahrscheinlich habe ich auch nicht geträumt. Aber morgen muss ich sterben und heute möchte ich meine Seele erleichtern. So ist es nun meine Absicht, in einem offenen, zusammenhängenden, kommentarlosen Bericht der Welt eine Reihe von ganz alltäglichen Begebnissen zu unterbreiten. Mittelbar sind diese Begebnisse Schuld an der schrecklichen Qual und langsamen Zerstörung meiner Seele. Dennoch will ich nicht versuchen, diese Ereignisse zu deuten. Mir haben sie eigentlich nur Grauen bereitet. Andern mögen sie weniger grausig als absonderlich vorkommen. Auch findet sich vielleicht irgendein Verstand, der meine Phantasmen aufs Alltägliche zurückführt. Doch das wäre ein ruhigerer, mehr für Logik begabter und minder leicht erregbarer Geist als der meine, der in diesen Vorgängen, die ich so schmerzlich aufzähle, nicht mehr als eine gewöhnliche Verkettung höchst natürlicher Ursachen und Wirkungen erblickt. Aber ich beginne beim Anfang. Von Kind auf war ich bekannt für mein gelehriges und menschenfreundliches Wesen. Mein weiches Herz lag dermaßen offen zutage, dass es mich zur Zielscheibe der Neckereien meiner Kameraden machte. Besonders gern mochte ich Tiere, und die Freigebigkeit meiner Eltern versah mich mit einer bunten Schar von Lämmchen. Mit diesen brachte ich meine meiste Zeit zu und nie war ich so glücklich, als wenn ich sie füttern und streicheln durfte. Diese Charaktereigentümlichkeit wuchs mit meinem übrigen Wachstum und bildete auch, als ich erwachsen war, eine der Hauptquellen des Vergnügens für mich. Für Leute, die einmal eine liebevolle Zuneigung zu einem treuen und aufgeweckten Hund gefasst haben, brauche ich mich über die Art und die Intensität der Befriedigung, die ein solches Verhältnis gewähren kann, kaum näher auszulassen. Es liegt etwas in der selbstlosen und aufopfernden Liebe eines Tiers, das jedem unmittelbar zu Herzen geht, der häufig Gelegenheit gehabt hat, die unbeständige Freundschaft und leichte Treue der Menschen zu erproben. Ich heiratete früh und war glücklich, in meiner Frau Neigungen zu entdecken, die den meinen etwa entsprachen. Sie erkannte meine Vorliebe für Haustiere und versäumte keine Gelegenheit, von den nettesten Arten welche anzuschaffen. Wir hatten Vögel, Goldfische, einen famosen Hund, Kaninchen, ein kleines Äffchen und eine Katze. Diese Katze war ein merkwürdig großes und schönes Tier, vollkommen schwarz und in einem erstaunlichen Grade aufgeweckt. Kam die Rede auf ihre Intelligenz, so spielte meine Frau, die im Grunde ihres Herzens ungeheuer abergläubisch war, öfters auf die alte Volksmeinung an, die alle schwarzen Katzen für verkleidete Hexen hält. Nicht, dass sie in diesem Punkt je ernst geworden wäre. Ich erwähne die Sache eigentlich nur aus dem einfachen Grunde, weil sie mir eben im Augenblick einfiel. Pluto. Dies war der Name des Katers. Pluto war mein Lieblingstier und Spielgefährte. Ich allein fütterte ihn und er wartete mir auf bei allen meinen Gängen im Bereich des Hauses. Nur mit Schwierigkeit konnte ich ihn davon abhalten, mir durch die Straßen nachzulaufen. Unsere Freundschaft dauerte in dieser Weise mehrere Jahre. Doch während dieser Zeit erfuhren mein ganzes Wesen und mein Charakter durch den Einfluss des alten Feindes Unmäßigkeit, ich schäme mich es zu gestehen, eine gründliche Veränderung zum Schlechten. Ich wurde von Tag zu Tag verdrießlicher, reizbarer und rücksichtsloser gegen die Empfindungen anderer. Ich ließ mich so weit gehen, meine Frau zu beschimpfen. Am Ende wurde ich sogar gewalttätig gegen sie. Meine Tiere bekamen diesen Wechsel meiner Gemütsart am ehesten zu spüren. Ich vernachlässigte sie nicht nur, sondern war schlecht gegen sie. Für Pluto indessen hatte ich nach wie vor so viel übrig, dass ich ihn wenigstens nicht geradezu misshandelte, wie ich jederzeit skrupellos die Kaninchen oder das Äffchen und selbst den Hund misshandelte, so oft sie mir aus Zufall oder Zärtlichkeit über den Weg liefen. Doch die schlimmen Mächte, und was ist schlimmer als Alkohol, überwältigten mich, und mit der Zeit bekam auch Pluto, der mittlerweile alt und infolgedessen etwas griesgrämig geworden war, die Wirkungen meiner Bosheit zu spüren. Eines Nachts, als ich schwer betrunken aus einer meiner Spelunken in der Stadt nach Hause kam, bildete ich mir ein, der Kater wolle mir ausweichen. Ich griff nach ihm, da brachte er mir in seinem Schreck über meine Heftigkeit einen leichten Biss an der Hand bei. Sofort überkam mich eine wahrhaft dämonische Wut. Ich kannte mich selbst nicht mehr. Meine eigentliche Seele schien urplötzlich aus meinem Leib entwichen und eine aus dem Branntwein geborene, mehr als teuflische Bosheit zuckte durch sämtliche Fasern meines Körpers. Ich nahm aus meiner Weste ein Taschenmesser, spannte die Klinge, ergriff das arme Viech bei der Kehle und schnitt ohne zu zögern das eine Auge aus der Höhlung heraus. Ich erglühe vor Scham und Grauen, während ich diese grässliche Untat zu Papier bringe. Als mir der Morgen, nachdem der Schlaf mich von den Dünsten der nächtlichen Ausschweifungen gereinigt hatte, die Besinnung zurückgab, empfand ich ein Gefühl halb des Grauens, halb der Reue über das verübte Verbrechen. Doch es war bestenfalls ein schwaches und zweideutiges Gefühl, und meine Seele blieb unberührt. Ich stürzte mich von neuem in Ausschweifungen und bald hatte ich jede Erinnerung an die Tat im Wein ertränkt. Mittlerweile erholte sich das Tier langsam. Die leere Augenhöhle bot allerdings einen schrecklichen Anblick, aber es schien keine Schmerzen mehr zu leiden. Der Kater spazierte wie sonst durchs Haus, floh aber, wie zu erwarten, voller Angst, sobald ich mich zeigte. Ich besaß noch so viel Herz, dass mich die offenkundige Abneigung eines Geschöpfes, das vordem an mir gehangen hatte, betrübte. Dieses Gefühl ging jedoch bald in Gereiztheit über. Und dann stellte sich, um mich endgültig und unwiderruflich zu vernichten, der Geist des Perversen ein. Von diesem Trieb nimmt die Philosophie keine Notiz. Und dennoch bin ich davon, dass meine Seele lebt, nicht fester überzeugt als von der Tatsache, dass Perversion einer der Grundtriebe des menschlichen Herzens ist. Eine von jenen unteilbaren, primären Fähigkeiten oder Empfindungen, die das Wesen der Gattung Mensch bestimmen. Wer hat sich nicht 100-mal über einer gemeinen oder lächerlichen Handlung ertappt, die er aus keinem anderen Grunde beging, als weil er wusste, dass er es nicht durfte? Haben wir nicht, bei aller Schärfe unseres Urteils fortwährend Lust, gegen das zu verstoßen, was Gesetz ist, einzig deshalb, weil wir es als Gesetz erkannt haben? Dieser Geist des Perversen, sage ich, kam, um mich vollends zu vernichten. Es war das unergründliche Verlangen der Seele, sich selbst zu quälen, der eigenen Natur Gewalt anzutun, das Böse zu tun um des bösen Willen, welches mich drängte, das an dem harmlosen Tier begangene Unrecht fortzusetzen und zu vollenden. Eines Morgens legte ich dem Kater kühlen Blutes eine Schlinge um den Hals und hing ihn an dem Ast eines Baumes auf. Tat dies, während Tränen aus meinen Augen stürzten und bitterlichste Reue mein Herz zerriss. Tat dies, weil ich wusste, dass mich das Tier geliebt hatte und weil ich fühlte, es hatte mir keinen Grund zu diesem Vergehen gegeben. Tat dies, weil ich wusste, dass ich damit eine Sünde beging, eine Todsünde, die das Heil meiner unsterblichen Seele zu gefährden, ja, diese Seele, wenn das möglich wäre, der Gnade des allbarmherzigen und allzornigen Gottes zu entziehen vermochte. In der Nacht, die auf den Tag dieser grausamen Tat folgte, wurde ich durch Feueralarm aus dem Schlaf geschreckt. Meine Bettvorhänge brannten. Das ganze Haus stand in Flammen. Mit knapper Not konnten meine Frau, eine Dienerin und ich uns ins Freie retten. Die Zerstörung war vollständig. Mein ganzer irdischer Besitz war dahin. Fortan überließ ich mich der Verzweiflung. Fern liegt mir das schwächliche Bedürfnis, zwischen meinem Unglück und meiner Untat eine logische Verbindung von Ursache und Wirkung herzustellen. Doch ich bin dabei, eine Kette von Tatsachen aufzurollen und möchte auch das unscheinbarste Glied nicht ausgelassen wissen. Am Tag nach der Feuersbrunst besichtigte ich die Trümmer. Die Mauern waren bis auf eine eingestürzt. Diese eine Mauer war eine nicht sehr dicke Innenwand, die etwa in der Mitte des Hauses stand und an die das Kopfende meines Bettes angestoßen hatte. Der Mörtel hatte hier größtenteils der Einwirkung des Feuers widerstanden, ein Umstand, den ich der kürzlich erfolgten frischen Tünchung zustrieb. Um diese Mauer war nun eine dichte Menschenmenge versammelt und viele Leute schienen ein bestimmtes Stück mit eindringlichem, lebhaften Interesse zu untersuchen. Die Worte »merkwürdig«, »sonderbar« und ähnliche Ausrufe erregten meine Neugier. Ich näherte mich und erblickte in Form eines Reliefs in die weiße Wand eingegraben das Bild einer riesigen Katze. Der Eindruck war verblüffend getreu. Um den Hals des Tieres hing eine Schlinge. Als mir diese Erscheinung ins Auge fiel, denn sie richtig zu betrachten, brachte ich nicht fertig, war ich außer mir vor Entsetzen. Doch mit der Zeit kam mir die Überlegung zu Hilfe. Ich erinnerte mich, dass die Katze in einem angrenzenden Garten gehangen hatte. Auf den Feueralarm hin war unverzüglich dieser Garten von Menschen überlaufen worden und da musste wohl einer das Tier vom Baume abgeschnitten und durchs offene Fenster in mein Zimmer geworfen haben. Wahrscheinlich war es in der Absicht geschehen, mich aus dem Schlaf zu wecken. Durch das Zusammenbrechen der anderen Wände war das Opfer meiner Grausamkeit in die Masse der frisch getünchten Wand hineingepresst worden, wo unter dem Einfluss der Hitze, der Kalk und das von dem Kadaver entwickelte Ammoniak das Porträt, das ich vor mir sah, vollendet haben musste. Obwohl ich auf diese Weise das grauenhafte Begebnis vor meiner Vernunft, um nicht zu sagen vor meinem Gewissen zu erklären, versuchte, verfehlte es doch nicht, einen tiefen Eindruck auf meine Fantasie auszuüben. Monate hindurch konnte ich das Gespenst der Katze nicht loswerden. Und während dieser Zeit wurde mein Bewusstsein wieder von einem zwiespältigen Gefühl heimgesucht, das Reue schien, jedoch keine war. Ich ging so weit, den Verlust des Tieres zu bedauern und in den schlechten Wirtshäusern, die ich nun gewohnheitsmäßig besuchte, Umschau zu halten nach einem anderen Tierchen derselben Gattung und von ähnlicher Bildung, um mir jenes zu ersetzen. Eines Nachts saß ich in halb blödsinnigem Zustand in einer mehr als verrufenen Kaschemme, als plötzlich mein Blick von irgendetwas Schwarzem angezogen wurde, das oben auf einem der ungeheuren Gin- und Rumfässer ruhte, die die Hauptausstattung des Raumes ausmachten. Ich hatte wohl mehrere Minuten lang auf das Fass gestarrt und mein Erstaunen kam eigentlich daher, dass ich das Ding da oben auf dem Deckel anfangs nicht wahrgenommen hatte. Ich ging heran und rührte es mit der Hand an. Es war ein schwarzer Kater, ein sehr großes Exemplar, genauso groß wie Pluto und diesem in jeder Beziehung unglaublich ähnlich, mit einer Ausnahme. Pluto hatte am ganzen Körper nirgends ein weißes Haar gehabt und dieser Kater hatte einen großen, wenn auch nicht deutlich umrissenen weißen Fleck, der nahezu die ganze Brust bedeckte. Auf meine Berührung hin richtete sich das Tier sofort auf, schnurrte vernehmlich, strich an meiner Hand hin und äußerte deutliche Freude über meine Teilnahme. Das war just die Kreatur, nach der ich gesucht hatte. Ich bot dem Wirt an, es ihm abzukaufen, doch der Mann erhob keinen Anspruch. Er wusste nichts von dem Tier, hatte es nie zuvor gesehen. Ich setzte meine Liebkosungen fort. Und als ich mich anschickte, nach Hause zu gehen, folgte mir das Tier. Ich ließ es gewähren und ermunterte es, indem ich mich öfters bückte und mit ihm plauderte. In der Wohnung angekommen, fühlte es sich sofort wie zu Hause und wurde auf der Stelle der erklärte Liebling meiner Frau. Was mich angeht, so fühlte ich bald eine Abneigung gegen das Tier in mir aufsteigen. Das war das genaue Gegenteil von dem, was ich mir eingebildet hatte, und ich weiß nicht wie und warum es so kam. Seine offensichtliche Liebe zu mir ernüchterte und reizte mich. Ganz allmählich verwandelten sich Überdruss und Ärger in bitteren Hass. Ich ging der Kreatur aus dem Weg. Ein gewisses Schamgefühl oder die Erinnerung an die vormals verübte Grausamkeit mich davon abhielten, es zu misshandeln. Mehrere Wochen hielt ich an mich, ohne es zu schlagen oder ihm sonst irgendwie wehe zu tun. Doch mit der Zeit kam es dahin, dass ich es nur noch mit unsäglichem Widerwillen ansehen konnte, und sobald sich der Gegenstand meines Ekels zeigte, wie vor einem Pesthauch, schweigend entfloh. Ein Teil meines Abscheus gegen das Viech gründete sich zweifellos auf die Entdeckung, die ich am Morgen, nachdem ich den Kater mit heimgenommen hatte, machte, dass diesem nämlich, ebenso wie Pluto, das eine Auge fehlte. Dieser Umstand kam ihm andererseits bei meiner Frau zugute, die, wie ich ja schon sagte, in hohem Grade jenes echt menschliche Empfinden besaß, das vormals auch meinen Charakter ausgezeichnet hatte und mir eine Quelle der schlichtesten und reinsten Freude gewesen war. Indessen schien mit meinem Widerwillen gegen den Kater seine Vorliebe für mich nur noch zu wachsen. Er folgte mir auf Schritt und Tritt und mit einer Hartnäckigkeit, von der ich dem Leser schwerlich einen Begriff geben kann. So oft ich mich hinsetzte, wollte er unter meinem Stuhl sitzen oder mir über die Knie springen, indem er mich mit seinen widerlichen Liebkosungen überhäufte. Wenn ich aufstand, um herumzugehen, geriet er sicher zwischen meine Füße und brachte mich halb zu Fall oder kletterte an meiner Brust herauf, wobei er seine langen, scharfen Krallen in meinen Rock einhackte. Bei solchen Gelegenheiten zuckte es in mir, ihm mit einem Hieb den Garaus zu machen. Und doch wurde ich jedes Mal, teils durch die Erinnerung an mein früheres Verbrechen und vor allem, dass ich es nur gestehe, durch eine rasende Furcht vor dem Tier davon abgehalten. Es war nicht unbedingt Furcht vor körperlichem Missgeschick, und doch wäre ich in Verlegenheit, es anders zu umschreiben. Ich schäme mich fast, es zu bekennen. Ja, selbst in dieser Verbrecherzelle schäme ich mich, es zu bekennen, dass zu dem Schrecken und Grauen, die mir das Tier einflößte, am meisten ein Wahngebilde beigetragen hatte, wie es sich toller nicht ausdenken lässt. Meine Frau hatte mich mehrmals auf die merkwürdige Bildung des weißen Fleckes aufmerksam gemacht, den ich bereits erwähnt habe und der den einzigen sichtbaren Unterschied zwischen dem fremden Tier und Pluto ausmachte. Der Leser erinnert sich, dass dieser Fleck zwar groß, aber ursprünglich in seinen Umrissen nicht fest begrenzt gewesen war. Allmählich jedoch, mit fast unmerklichen Fortschritten, sodass meine Vernunft sich lange Zeit mit Erfolg gegen diese Erkenntnis sträuben konnte, hatte die Zeichnung des Males eine erschreckende Deutlichkeit angenommen. Dargestellt erschien ein Gegenstand, vor dessen Nennung mir graut. Und dieser Gegenstand vor allem war es, der mich quälte und ängstigte und dessen wegen ich die Bestie so gern beseitigt hätte, hätte ich's nur gewagt. Es erschien, sage ich, das Bild eines scheußlichen, furchtbaren Gegenstandes, eines Galgens. Grässliche, entsetzliche Maschine, Sinnbild der Todesangst des Verbrechers, letzter Zuckungen und des Todes. Jetzt erst überstieg mein Elend das Maß des für Menschen Erträglichen. Und ein elendes Viech, dessen Vorgänger ich einfach ausgelöscht hatte, ein elendes Viech war imstande, so viel unerträgliches Leid über mich zu bringen, über mich, den Menschen, erschaffen nach dem Ebenbilde des höchsten Gottes. Ach, es war mir nicht mehr vergönnt, die Wohltat des Schlafes zu kosten, weder bei Tag noch bei Nacht. Tagsüber ließ mich die Kreatur keinen Augenblick mehr allein, und in der Nacht schreckte ich jede Stunde aus unbeschreiblichen Angstträumen hoch, um den heißen Atem dieses Dinges auf meinem Gesicht zu spüren und sein erdrückendes Gewicht gleich einem fleischgewordenen Albtraum, den ich nicht die Kraft hatte abzuschütteln, ewig auf meiner Brust lasten zu fühlen. Unter dem Druck solcher Qualen erlagen die Reste des Guten in mir. Böse Gedanken waren der einzige Umgang meines Herzens, die schwärzesten und bösesten Gedanken. Die Verfinsterung meines Gemüts wurde zum Hass gegen alles Lebendige, Menschen und Dinge. Und bei all dem, auch bei den häufigen plötzlichen Ausbrüchen einer unbezähmbaren Wut, denen ich mich nun hemmungslos überließ, trug meine Frau, ohne zu klagen oder zu murren, ihr trauriges Los des schweigenden Duldens. Eines Tages begleitete sie mich auf der Suche nach irgendwelchem Hausgerät in den Keller des alten Gebäudes, das wir infolge unserer Armut jetzt bewohnten. Der Kater sprang mir die Kellerstufen hinunter nach und hätte mich fast der Länge nach hingeworfen, was mich in irrsinnige Wut versetzte, indem ich nach einer Axt griff und in meinem Taumel die kindische Furcht, die mir bis dahin die Hand gelähmt hatte, vergaß, holte ich zu einem Schlage gegen das Tier aus, der diesen natürlich schlecht bekommen wäre, wäre er so ausgefallen, wie ich es beabsichtigte. Doch der Streich wurde aufgehalten durch die Hand meiner Frau. Durch dies Dazwischentreten wurde meine Wut zu mehr als teuflischer Raserei angestachelt. Ich befreite meinen Arm von ihrem Griff und begrub die Axt in ihrem Schädel. Sie fiel auf der Stelle ohne einen Seufzer um. Nachdem ich diese grässliche Mordtat vollbracht hatte, ging ich mit völlig klarer Überlegung an die Aufgabe, den Körper zu verbergen. Ich wusste, dass ich ihn nicht aus dem Haus schaffen konnte, weder bei Tag noch bei Nacht, ohne dass ich Gefahr lief, von den Nachbarn gesehen zu werden. Die verschiedensten Ideen kamen mir in den Sinn. Eine Zeit lang dachte ich, den Leichnam in ganz kleine Stücke zu zerschneiden und diese dann zu verbrennen. Ein andermal beschloss ich, im Keller drunten ein Loch in den Boden zu graben. Dann wieder entschied ich mich dafür, ihn in den Brunnen auf dem Hof zu werfen oder ihn einfach wie eine Ware mit dem nötigen Drum und Dran in eine Kiste zu verpacken und einen Dienstmann zu holen, um ihn aus dem Haus tragen zu lassen. Schließlich verfiel ich auf einen Ausweg, der mir günstiger vorkam als sämtliche, die ich erwähnt habe. Ich entschloss mich, den Leichnam im Keller einzumauern, wie man es den Mönchen des Mittelalters nachsagt, dass sie ihre Opfer eingemauert hätten. Für einen derartigen Zweck war der Keller trefflich geeignet. Seine Wände waren ziemlich locker gemauert und erst kürzlich mit einem groben Mörtel frisch beworfen worden, der infolge der dumpfen Atmosphäre noch nicht ausgehärtet war. Überdies befand sich an einer der Mauern ein Vorsprung, der von einem blinden Kamin oder einer alten Feuerstelle herrührte und ausgefüllt und dem übrigen Keller gleichgemacht worden war. Ich zweifelte nicht, dass es mir ein leichtes sein würde, an dieser Stelle die Ziegel herauszunehmen, den Leichnam drin zu verbergen und das Ganze wie vorher zuzumauern, sodass kein Auge etwas Verdächtiges entdecken könnte. In dieser Berechnung sah ich mich nicht getäuscht. Mit Hilfe eines Stemmeisens entfernte ich mit leichter Mühe die Steine und nachdem ich sorgfältig den Körper hineingeschoben und in die richtige Lage gebracht hatte, stellte ich ohne Schwierigkeit die Mauer so wieder her, wie sie ursprünglich gewesen war. Sodann verschaffte ich mir unter Beachtung aller Vorsichtsmaßregeln Mörtel und Sand, woraus ich einen Putz herstellte, der von dem alten nicht zu unterscheiden war und mit dem ich das neue Gemäuer sorgfältig überzog. Als das vollbracht war, atmete ich zufrieden auf. Denn alles war jetzt in Ordnung. Die Wand wies nicht die geringste Spur eines gewaltsamen Eingriffes auf. Der Schutt auf dem Boden wurde mit peinlichster Sorgfalt von mir aufgesammelt. Ich blickte triumphierend auf und sagte mir, diesmal wenigstens ist meine Arbeit nicht umsonst gewesen. Mein nächster Schritt war, nach dem Viech Ausschau zu halten, das zu einem solchen Unmaß von Schlechtigkeit Anlass gegeben hatte. Ich hatte mich mittlerweile fest entschlossen, es umzubringen. Hätte ich es im Augenblick zu erwischen vermocht, sein Schicksal wäre besiegelt gewesen. Daraus stellte sich heraus, dass das schlaue Tier, vielleicht gewarnt durch die Heftigkeit meines letzten Anfalles, es vermied, sich vor mir in meiner gegenwärtigen Umnachtung zu zeigen. Es ist mir unmöglich, das tiefe, selige Gefühl der Erleichterung zu beschreiben oder sich vorzustellen, dass die Abwesenheit der verhassten Kreatur in meiner Brust hervorrief. Die ganze Nacht hindurch blieb das Tier fern und so durfte ich die eine Nacht wenigstens, die erste seit seinem Erscheinen im Hause, ruhig und gründlich ausschlafen. Ja, ich schlief mit der Last des Mordes auf meiner Seele. Der zweite und dritte Tag gingen vorüber und mein Quälgeist tauchte noch immer nicht auf. Ich atmete endlich wieder als freier Mensch. Das Untier war geflohen. In seinem Schrecken hatte es die Wohnung für immer verlassen. Die Folgen meiner dunklen Tat beunruhigten mich nicht sehr. Es hatte ein paar Verhöre gegeben, doch ich hatte mich gewandt aus der Schlinge gezogen. Sogar eine Hausdurchsuchung war veranstaltet worden, aber natürlich hatte man nichts entdeckt. Ich betrachtete meine Zukunft als gesichert. Am vierten Tag nach der Mordtat kam eine Polizeiabordnung völlig unerwartet ins Haus und nahm eine wiederholte, peinliche Durchsuchung des Gebäudes vor. Der Unauffindbarkeit meines Versteckes sicher, war ich auch durchaus nicht beunruhigt. Die Beamten ersuchten mich, sie auf ihrem Gang zu begleiten. Kein Winkel, kein Eckchen blieb undurchwühlt. Schließlich stiegen wir zum dritten oder vierten Male in den Keller hinunter. Ich zuckte nicht mit dem kleinsten Muskel. Mein Herz schlug so ruhig wie das eines völlig Unschuldigen. Ich ging von Wand zu Wand. Ich kreuzte die Arme über der Brust und bewegte mich vollkommen zwanglos. Die Polizisten waren durchaus zufrieden und schickten sich an, fortzugehen. Der Jubel in meinem Herzen war zu stark, um sich unterdrücken zu lassen. Ich brannte darauf, meinen Triumph wenigstens mit einem Wort Ausdruck zu verleihen und mich ihrer Überzeugung von meiner Schuldlosigkeit doppelt zu versichern. »Meine Herren«, sagte ich schließlich, als die Gesellschaft bereits auf der Treppe war, »ich bin entzückt, Ihren Verdacht zerstreut zu haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ein bisschen mehr Höflichkeit. Beiläufig, meine Herren, dies ist ein famos gebautes Haus. In dem rasenden Verlangen, etwas recht Ungezwungenes zu sagen, wusste ich selbst kaum, was ich da alles sagte. Ich wollte sagen, ein hervorragend gebautes Haus. Diese Mauern, Sie wollen schon gehen, meine Herren? Diese Mauern sind höchst solide gearbeitet. Bei diesen Worten schlug ich aus purer, wahnsinniger Großtuerei mit einem Stock, den ich in der Hand hielt, gegen die Mauer. Ausgerechnet auf die Stelle, wo hinter den Ziegelsteinen der Leichnam meines angetrauten Weibes lag. Möge Gott mich behüten und schirmen vor den Fängen des Erzfeindes. Kaum war das Geräusch meiner Schläge in dem Keller verhallt, als mir in Gestalt einer Stimme aus dem Grabe Antwort ward. Es war ein Schrei, zuerst erstickt und gebrochen, gleich dem Wimmern eines Kindes und dann rasch anschwellend zu einem langen, lauten, anhaltenden Gekreisch, fremdartig und unmenschlich anmutend, ein Heulen, ein Klageschrei, halb des Entsetzens und halb des Triumphes, wie er nur der Hölle entfahren sein konnte. Ein Gemisch aus den Kehlen der Verdammten in ihrem Todeskampfe und der bösen Geister, die frohlocken über ihre Verdammnis. Von meinen Empfindungen zu sprechen, das wäre Wahnsinn. Taumelnd wankte ich nach der gegenüberliegenden Wand. Eine Weile verharrte die Gesellschaft auf der Treppe reglos vor unerhörtem Grauen und Entsetzen. Im nächsten Augenblick hatten ein Dutzend kräftige Fäuste die Mauer in Angriff genommen. Und sie fiel Stück um Stück. Der Leichnam, zum Teil bereits in Verwesung übergegangen und mit geronnenem Blut bedeckt, stand aufrecht vor aller Augen da. Ihm auf dem Kopfe die rote Schnauze aufgerissen und das eine Auge feurig glühend, saß das scheußliche Untier, dessen Bosheit mich zum Mord verführt und dessen verräterische Stimme mich jetzt dem Henker überantwortet hatte. Ich hatte das Ungeheuer mit eingemauert in das Grab. So, seid ihr jetzt alle noch dabei oder seid ihr starr vor Angst und habt weit aufgerissene Äuglein und habt euch Schutz gesucht? Ich hoffe, ihr findet Schutz. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Angst gehabt. Es ist ja der Übeltäter tatsächlich auch bestraft worden und insofern nimmt das Ganze eine gute Wendung. Aber boah. Schön, dass ihr dabei wart. Nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Tschüss.